Moin, ich bin Simon, studiere hier an der Uni in Marburg und bin seit ungefähr 2,5 Jahren hier in Marburg, lebe mit meiner Frau im wunderschönen Kernbach, kleiner Ort außerhalb, und so lange sind wir eigentlich auch schon im CT hier aktiv, arbeiten in verschiedenen Bereichen mit. Ich bin bei Connect ganz aktiv, der jungen Erwachsenenarbeit hier im Christustreff, und ich werde heute die Predigt halten. Wir kommen von Ostern. Ostern liegt dementsprechend hinter uns. Ein langes Wochenende mit 3 Feiertagen, an denen wir entspannen konnten. Füße hochlegen, Familienzeit oder uns mit Freunden treffen. Das sind ja so typische Dinge, die wir an Ostern machen. Vielleicht geht der ein oder andere noch Ostersonntag in die Kirche und das war's dann. Ich schätze mal, dass das bei dem einen oder anderen, der hier sitzt, ein bisschen anders war. Individueller, zum Beispiel, dass ihr am Sonntag ganz gerne in die Kirche gegangen seid, vielleicht involviert wart, das eine oder andere gemacht habt und vielleicht am Karfreitag auch noch dort gewesen seid. Meine Ostertage waren dieses Jahr ein bisschen anders. Normalerweise bin ich mit meiner Frau zu Hause bei unseren Familien, feiern dort gemeinsam Ostern. Aber dieses Jahr war ich wandern mit einem Freund und war daher nicht zu Hause. Trotzdem haben mein Freund und ich versucht, die Ostertage ja bewusst zu erleben, uns die Ostergeschichte ja vorzulesen und einfach daran zu erinnern. Ich empfinde es in unserer Gesellschaft nämlich immer schwieriger, sich auf das Wesentliche von Ostern einzulassen. Auf der einen Seite haben wir da die Wirtschaft, die mit allen Mitteln versucht, uns zu überzeugen, dass wir Ostern nur glücklich werden, wenn wir große Geschenke kaufen, verstecken und andere suchen lassen. Oder dass wir sowieso allgemein möglichst viel kaufen sollten. Die Sachen gibt es schließlich nur einmal im Jahr, ne? Osterhasen, gefärbte Eier, Schokohasen und so weiter. Wir kennen das ja. Und zusätzlich gibt es dann noch die ganzen anderen Dinge in der Welt. Die vielen Ereignisse, die die Medien so sehr bestimmen, dass uns kaum eine Chance gelassen wird, auf Ostern zu, oder an Ostern zu denken. Mir fallen da 2 bestimmte Themen ein, die die Woche vor Ostern sehr bestimmt haben. Einmal das Atomabkommen mit dem Iran und der Flugzeugabsturz mit Germanwings. 2 Themen, die ständig in den Nachrichten waren. Beides sehr ereignisreiche Dinge, haben mir aber die Sicht auf Ostern eigentlich eher versperrt. Warum wir Ostern feiern, ist uns sehr wahrscheinlich allen klar. Trotzdem wollen wir uns heute zuerst einmal mit der Auferstehung beschäftigen und danach einen Blick in die Apostelgeschichte werfen. Dort sehen wir, was Ostern nämlich ins Rollen gekommen ist. Denn Ostern ist das wichtigste Gedenken in unserer Religion und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal auch zu anderen Religionen. Ich möchte uns nun einen Teil der Ostergeschichte vorlesen aus Lukas 24, 3 bis 8, nach der neuen Genfer Übersetzung, die ich in meiner Predigt überall benutzt habe. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesu des Herrn war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Was bedeutet die Auferstehung für Jesus? Für die Jünger, für uns. Für Jesus war die Auferstehung im ersten Moment bestimmt die Erlösung. Die Erlösung aus den Sünden. Am Kreuz selber hat er noch für uns die Sünden getragen. Und er fühlte sich so weit weg von Gott. Er war von Gott getrennt, von seinem Vater. So etwas hatte er vorher noch nicht erlebt. Denn dies können wir aus Matthäus 27, Vers 46 nehmen, wo geschrieben steht: Gegen 3 Uhr schrie Jesu laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott überwand den Tod und holte Jesus wieder zu sich. Die Jünger blicken danach auch zurück und merken, als Jesus so tragisch am Kreuz starb, erfüllte sich das, was schon im Alten Testament angekündigt worden war. Viele Stellen haben schon genau beschrieben, wie der Messias auf die Welt kommen sollte und auch, wie er wieder aus der Welt gehen sollte. Aber auch die Frauen erinnerten sich, als der Engel sie darauf hinwiesen. Dies war die endgültige Bestätigung, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Aber was ist nun das Besondere an dieser Auferstehung? Und was bedeutet sie für uns? Nach der Auferstehung ging Jesu nämlich nicht direkt in den Himmel, sondern er zeigte sich den Jüngern als der Auferstandene. Mehrfach begegnete Jesus nach seinem Tod den Leuten als sichtbare Person. Er zeigte sich im Ganzen, mit seinem kompletten Körper. Und später in der Bibel beruft sich auch keiner der Jünger auf das leere Grab, sondern auf die Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen. Und das ist das für mich das Besondere an Ostern, dass Jesus auferstanden ist und Ostern ist kein Fest des leeren Grabes, sondern ein Fest der Auferstehung. Natürlich hat das zur Folge, dass das Grab leer ist, wenn Jesus auferstanden ist. Aber viel wichtiger ist, dass er überhaupt auferstanden ist und nicht einfach Grab leer, Jesus weg, sondern er hat sich danach nochmal gezeigt. Und so wie es die Engel einfach sagten, die bringen es knallhart auf den Punkt. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist wieder unter uns. Und auch das dürfen wir heute weitergeben und selber erwarten, dass uns Jesus in unserem Leben begegnet und unser Leben führt. Wir müssen nicht nach Jerusalem reisen, dort sein Grab besuchen und sehen, dass es leer ist. Nein, Jesus begegnet uns im Alltag. Er ist lebendig, stand vor den Jüngern und sprach mit ihnen. Nachdem Jesus an Himmelfahrt in den Himmel dann gegangen ist, erleben wir ihn eher nur noch selten von Angesicht zu Angesicht. Aber ich selber begegne Jesus immer wieder im Alltag. Letztes Jahr im Sommer haben meine Frau und ich kirchlich geheiratet und die Trauung sollte draußen stattfinden. Was passierte morgens früh? Es goss aus Kübeln. Regen, Regen, Regen. Und es war ein halbes Jahr schon geplant. Ich war ziemlich enttäuscht und innerlich haben wir dann erstmal angefangen zu beten und zu beten und zu beten. Und dann passierte es. Pünktlich um 12.30 Uhr, es war natürlich nicht so angekündigt, kam die Sonne raus und die Leute brauchten ihren Regenschirm nicht als Regenschirm, sondern eher als Sonnenschirm. Das ist vielleicht nur ein kleines Ereignis, aber für mich war es eine Begegnung mit Jesus, die ich nur erleben konnte, weil er auferstanden war. Und die Auferstehung hat etwas ins Rollen gebracht. Wir machen daher nun einen kleinen Sprung in der Bibel und gehen zur Apostelgeschichte. Hier sind wir mit Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Und er predigt in jeder Stadt das Evangelium von Jesus Christus und der Auferstehung. Evangelium heißt die gute Nachricht und diese wollte Paulus auch keinem vorenthalten. In der Apostelgeschichte lesen wir das unter anderem im Kapitel 17, wo Paulus in Athen ist. Ich werde jetzt etwas weiter ausholen, damit wir verstehen, auf welche Kultur und Umgebung Paulus in Athen getroffen ist. Den Stadtnamen haben wir bestimmt alle schon mal gehört, denn sie ist ja täglich im Moment in den Nachrichten. Im Moment geht es ja um die Schuldenkrise und die Reparationszahlungen von Deutschland an Griechenland. Mehrere Millionen Euro, die da bewegt werden sollen. Aber das war damals noch nicht so an der Tagesordnung. Zunächst mal ein paar grundsätzliche Dinge. Athen wurde circa 5000 Jahren gegründet, also schon 3000 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam. Und seitdem auch kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile wohnen circa 3 Millionen Menschen in und um Athen herum. Und sie ist die wichtigste Stadt Griechenland. Viele kulturbedeutende Städte gibt es in Athen. So sind zum Beispiel die Akropolis uns allen ziemlich bekannt, ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Aber zur Zeit von Paulus gab es noch andere wichtige Dinge. Zum Beispiel war Athen bekannt für das warme, schöne Klima. Das kommt daher, Athen ist an drei Seiten mit dem Gebirge umlegen, an der anderen Seite mit dem Mittelmeer. Und dadurch ist es im Sommer einfach sehr heiß. Da pustet kein Wind. Selbst nachts wird es manchmal nicht kälter als 25 Grad. Aber Schluss hier mit den Urlaubshinweisen. Zunächst mal, was gab es damals noch? Es waren nämlich die großen philosophischen Schulen, die in Athen angesiedelt waren. Aber nicht nur Philosophie spielte eine große Rolle, sondern auch die Religion. Es gab über 3000 Altäre für die verschiedensten Götter in der Stadt. Und dies bestätigt uns Paulus auch in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel in 17, Vers 16 steht, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, er wartete auf Silas und Timotheus, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Das war auch nichts Besonderes für Paulus. Er befindet sich auf seiner zweiten Missionsreise und in jeder Stadt, wo es eine Synagoge gab, ist er erstmal dorthin gegangen, besuchte dies und redete dort. Aber Paulus blieb nicht unter seinesgleichen. Weiter geht's. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könnte uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und der Auferstehung reden hörten. Auf dieser zweiten Missionsreise von Paulus mit Silas und Timotheus waren sie schon länger unterwegs. Sie haben zusammen das Evangelium in den verschiedenen Städten verkündigt. In den meisten Städten wurden sie erstmal willkommen geheißen. Doch nicht lange, denn die Menschen spalteten sich in zwei Lager auf. Die Gegner und die Befürworter. Meistens waren die Gegner in der Überzahl und die beiden oder die drei wurden verfolgt, geschlagen, ins Gefängnis gesteckt. Mit der Meinungsfreiheit war es damals noch nicht so weit. Darum floh Paulus erstmal aus Beröa nach Athen, da er meistens eine Hauptfigur in den Angriffen war. Und in Athen hatte er eine besondere Situation, denn die Menschen waren offen für das, was Paulus erzählte. Verse 19 bis 21 steht, schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Und das soll schon was heißen, also die Message hatte was. Und sie fragten ihn, dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst? Sagten sie, du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es sich dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens oder so und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in der Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertrieben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Also Tratsch war damals auch schon Mode. Zwar ging es da nicht um irgendwas Neues aus Hollywood, sondern sie wollten das Neueste wissen aus dem Thema Religion und Philosophie. Man wollte ja nicht hinterherhängen in so einer philosophischen und religiösen Stadt. Aber was war denn nun so interessant, was Paulus zu erzählen hatte? Eine jüdische Gemeinde gab es ja in Athen schon, das wissen wir. Daher wird auch die Nachricht von Jesus bis nach Athen gekommen sein. Wussten sie, dass es in Israel einen gab, der vorgab, der Messias zu sein. Dass es einige in Israel auch glaubten, Jesus sei der Messias. Viele Juden waren aber nicht gleich davon überzeugt. Aber Paulus und die anderen Missionare überzeugten sie anhand der Schrift. In Beröa haben die Juden es nämlich mit großer Bereitwilligkeit aufgenommen und das Evangelium dann anhand der Heiligen Schrift überprüft, ob Jesus Christus wirklich der angekündigte Messias ist. Aber in Athen ist die Nachricht trotzdem nicht angekommen, wahrscheinlich nur in den Synagogen hängen geblieben. Das Evangelium von Jesus Christus und der Auferstehung war die Botschaft, die Paulus weitererzählt hatte. Es war eine relativ einfache und klare Botschaft. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu erlösen von den Sünden. Uns zu erlösen von den Dingen, die uns von Gott trennen, von unserem Vater. Und durch die Auferstehung hat er den Tod besiegt. Und diese Botschaft war leicht durch das Alte Testament zu bestätigen. Dies ist eigentlich eine umfassende Botschaft, umwerfende Botschaft. Also wer das damals verkündete, der Wahnsinn. Aber auch heute ist das immer noch eine umwerfende Botschaft. In unseren Breitengraden können wir davon ausgehen, dass die Leute schon mal was von Jesus, von Gott und von der Auferstehung gehört haben. Aber haben sie es auch verstanden? Und hat es ihr Denken und Leben verändert? Da ist eher weniger Bereitschaft zu erkennen. Interessant sind hier in dem Text die zwei Gruppen, die speziell genannt werden, auf die Paulus in Athen trifft. Einmal die epikureischen und zweitens die stoischen Philosophen. Beide Gruppen leben teilweise gar nicht so weit weg von uns, auch wenn diese Personen sich so nicht bezeichnen würden. Wenn ich nämlich an meine Kommilitonen denke, dann sehe ich gewisse Parallelen. Die epikureischen Philosophen versuchten, nach Glück zu streben, ihre Gelüste zu erfüllen. Das ist ihr wichtigstes Lebensziel. Die Stoiker dagegen erachteten den Verstand höher als ihre Gefühle und versuchen, im Einklang mit der Natur und der Vernunft zu leben und ihre Lust zu unterdrücken. Um dieses Ziel zu erreichen, üben sie strenge Disziplin. Beide Gruppen lebten aber ohne unseren Gott, ohne den Vater von Jesus, sondern vergötterten so viele andere Götter wie irgendwie nur möglich. Das Streben nach Glück und die Erfüllung der Gelüste ist aber heute immer noch ein aktuelles Thema. Viele suchen nach Glück und möchten ihr starkes Verlangen nach irgendetwas stillen. Meditation und Yoga ist bei meinen Kommilitonen ganz hoch im Kurs. Auch wenn das gleich ein abgedroschenes Beispiel ist, ich höre es immer wieder, dass meine Kommilitonen es gerne machen. Dadurch versuchen sie Ruhe und eine innere Zufriedenheit finden. Doch bei allen Versuchen sind die Philosophen vermutlich nicht restlos glücklich geworden. Sonst würden es ja alle Menschen machen und wären nach Athen gekommen. Damit sie keinen Gott vergessen in ihrem Streben nach Glück, haben sie noch eine Statue aufgestellt. Eine Statue für einen unbekannten Gott. Sie wollten bloß keinen Gott vergessen und so womöglich Unheil anrichten. Und hier packt Paulus an. Das ist das Faszinierende. Er erklärt diesen Gott, diesen unbekannten Gott, der Gott im Himmel, der uns erschaffen hat, der uns liebt, der in uns lebt und der Jesus auf die Welt geschickt hat. Nachzulesen ist das auch in der Apostelgeschichte 17, 22 und folgende. Aber was bedeutet das nun für uns? In ein paar Tagen beginnt wieder ein neues Semester. Ich schätze mal, die meisten von uns haben ihren Vorlesungsplan schon zusammengestellt und man ist gespannt, mit wem man die Vorlesung so verbringt. Die ersten Semester haben ihre OE-Woche gerade und lernen Marburg kennen. Für mich stellt sich aber die Frage, wie ich meine Mitmenschen von meinem Glauben erzählen kann. Und dies beschränkt sich nicht nur auf uns Studenten, sondern ist auch interessant für die, die schon arbeiten, noch zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Und da möchte ich von Paulus lernen. Wie er möchte ich mit offenen Augen durch Marburg laufen, mich mit offenen Augen mit meinen Freunden unterhalten und sehen, wo ihr unbekannter Gott ist. Wo beten sie etwas an, das der Angebetene gar nicht erfüllen kann, sondern eigentlich nur unser Gott? Das können so viele verschiedene Dinge sein. Partys, Smartphone, Alkohol, aber auch Personen, Freunde und Partner können so einen hohen Stellenwert haben, dass sie einen Gott bilden. Ich möchte meine Freunde dort abholen, wo sie stehen. Das ist mein Wunsch für die kommende Zeit. Lasst uns gemeinsam diese Augen, unsere Augen aus unserer Box heben und genauer hinschauen, wie die anderen Menschen leben. Ich denke, dabei wird uns der Heilige Geist ganz besondere Dinge zeigen, die wir so nie gesehen hätten. Er wird uns Möglichkeiten geben, über Jesus und die Auferstehung zu sprechen, wo wir keine Möglichkeit gesehen hätten. Aber ist die Auferstehung überhaupt ein aktuelles Thema? Interessiert sich überhaupt jemand dafür? Wenn jemand heute in diesen Tagen bei Google Trends den Begriff mal Auferstehung eingibt, dann sieht er eine Grafik, die ihm eine Suchstatistik für die letzten Jahre aufstellt. Dabei sieht man, dass das Thema an sich, so verhalten interessant ist. Und traditionell zu Ostern, März, April, gehen die Suchanfragen dann hoch und danach wieder runter und ja, den Rest des Jahres sind sie ziemlich uninteressant. Doch dieses Jahr zum Ostern übertreffen die Suchanfragen alle vorherigen Jahre. Nach dem Begriff Auferstehung wurde vielfach gesucht. Jetzt könnte man sagen, die Pastoren haben endlich das Internet zur Recherche entdeckt, aber das glaube ich jetzt nicht. Natürlich ist die Auferstehung kein Gesellschaftsthema, aber jeder von uns beschäftigt sich damit. Am Anfang habe ich noch gesagt, dass zum Beispiel die Berichterstattung vom Germanwings-Absturz mich eher abgelenkt hat, aber ich glaube, dass so etwas wenige unberührt lässt. Gerade Menschen in unserem Alter machen sich durchaus auch mal Gedanken über den Tod, da ja auch viele junge Menschen an Bord des Flugzeuges waren. Und diese Ereignisse geben uns die Möglichkeit, mal nachzufragen bei unseren Freunden, wenn es auf den Tisch kommt. Was gibt dir denn Halt? Woran glaubst du nach dem Tod? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und wenn dann unsere Freunde anfangen zu erzählen, dürfen wir gespannt zuhören und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Punkte zeigt, an denen wir ansetzen können. Zum Ende der Predigt möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Womit sind wir angefangen? Wir kommen von Ostern. Jesu Auferstehung war der zentrale Punkt. Mit dieser Auferstehung ist vieles ins Rollen gekommen. Dadurch sind Paulus und seine Mitreisenden erst auf die Reise gegangen. Auch für uns ermöglicht sich erst das Leben in Vergebung und ein Leben nach dem Tod durch die Auferstehung Jesu. Und dadurch sind wir frei und können dieses Evangelium von Jesus und der Auferstehung anderen bringen. Wie hat es Paulus gemacht? Er hat die Leute dort abgeholt, wo sie stehen. Er hat sie von A nach B gebracht und nicht einfach bei B angefangen. Und das wünsche ich uns, dass wir in unserem Alltag erleben, dass wir dies in unserem Alltag erleben und unsere Freunde dort abholen, wo sie stehen. Letztes Jahr war ich mit der Uni in Kairo. Wir waren zu acht und haben da die Deutsche Universität besucht und hatten dadurch intensiven Kontakt, weil wir viele Workshops dort angeboten haben. Und ich konnte nachher die ganze Gruppe zur Connect-Party einladen und einige sind gekommen. Für mich war dieses Ereignis einfach ein Beispiel für Paulus' Strategie. Meine Freunde gehen gerne feiern, also habe ich sie dort abgeholt, wo sie stehen. Ohne diese Brücke hätten sie wahrscheinlich nie einen Schritt ins Christhaus getan. Am 8. Mai gibt es wieder die nächste Connect-Party, nur mal so als Hinweis. Lasst uns das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung gemeinsam nach außen tragen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist und eine Brücke über die Sünden geschlagen hast. Danke, dass du dies alles am Kreuz auf dich genommen hast. Aber du bist nicht tot geblieben, sondern du hast den Tod durch die Auferstehung überwunden. Danke, dass wir daran teilhaben dürfen. Bitte öffne uns die Augen, so wie du es bei Paulus getan hast. Lass uns die vielen Götter der Menschen erkennen und gebe uns dann die richtigen Worte, um zu erklären, dass du der Einzige bist, den es lohnt anzubeten. Heiliger Geist, fülle unsere Herzen mit diesem Wunsch, diese Botschaft weiterzugeben. Amen.